Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 47, Der Weg der Stoa und der achtfache Pfad des Buddha, Teil 1. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute sind wir wieder zu mehreren hier. Wir sind nämlich wieder
Anne,
Alex und Jesche Regel ist wieder bei uns. Hallo Jesche.
Hallo zusammen.
Guten Tag. Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Ja, wir hatten ja in unserer letzten Folge uns über die vier edlen Wahrheiten im Buddhismus unterhalten. Und ich will sie auch nochmal kurz einmal nochmal zusammenfassen. Einmal die edle Wahrheit über das Leiden, dann die edle Wahrheit über die Ursache des Leidens, die edle Wahrheit über die Beendigung des Leidens und die edle Wahrheit über den Weg oder den Pfad zur Beendigung des Leidens. Ja, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, dass das vierte dann eigentlich der Weg ist, um das Leiden zu überwinden, über das wir uns ja dann auch jetzt in den nächsten beiden Episoden unterhalten wollen. Bevor wir dabei einsteigen, wollte ich nochmal fragen, gibt es noch Dinge, die ihr beide nachtragen wollt? Anne, ist dir noch was durch den Kopf gegangen oder Jesche, was ihr vielleicht noch ergänzen wolltet?
Jesche, lasse ich dir mal das Wort.
Ja, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, aber man könnte nochmal herausstellen, dass Leiden jetzt wirklich hier im universellsten Sinn gemeint ist. Man kann es auch als Unvollkommenheit, da steckt auch die Vergänglichkeit drin, der ewige Wandel. Es gibt diese ganzen vielen Aspekte, die als Dukkha beschrieben werden und leiden. Und wir werden es dann auch heute beim achtfachen Pfad sehen, dass es dem Buddha hauptsächlich um die Überwindung des durch unseren Geist, durch unser Denken, durch unsere Anschauung und dann durch unser Verhalten geschaffenen Leidens geht. Ne? Also er hielt wirklich, und ich denke, das ist eine allgemeine Wahrheit, viele große Phänomene, die alle Lebewesen erleben müssen, für unabwendbar. Da geht es dann eher darum, mit denen zu sein, aber es geht nicht um die Es ist kein Plan darin enthalten, das Leid aller Wesen in dem Sinn ein für alle Mal zu beenden und irgendeine Paradieswelt zu erzeugen, sondern es geht darum, wie man das Geistgeschaffene und dann durch Handlung und Wirken ausgelöste Drama überwinden kann und stattdessen dann durchaus eine Art von ganz anderer Freiheit finden kann, die Welt so ohne weiteres, ohne dass man diesen Pfad geht, nicht bietet.
Aber es ist ja schon so, dass am Ende dieses Pfades dann ein Zustand steht, Nirvana, der eben in besonderem Maße eben dieses Leiden dann überwindet, ne? Der dann leidensfrei ist und von innerer Freiheit oder wie man das auch nennen will, gekennzeichnet ist.
Ja, wobei es dann in den verschiedenen Schulen geistesgeschichtlich im Buddhismus unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was Nirvana ist und ob man es nun in einem Leben erreichen kann, ob man dazu mehrere Existenzen benötigt, ob das wirklich ein Verlöschen ist, wie es auch zum Teil interpretiert wird. Nirvana sei das große Verlöschen, so dass man nicht mehr in das Rad der Wiedergeburten zurückkehren muss. Man muss nicht mehr wiedergeboren werden. Der Geist ist gereinigt und geklärt. Er muss nicht mehr Geburt annehmen, bis hin zu anderen Vorstellungen, dass ein befreites Bewusstsein durchaus leben kann und existieren und wirken kann. Also es muss nicht unbedingt Nirvana in der Vorstellung bestehen, dass das das Ende ist oder dass das ein Nichts ist. Es gibt im späteren Buddhismus auch die Vorstellung des befreiten Seins und des Wirkens aus dem geistigen Erwachen heraus. Und mich überzeugt immer das Argument, wenn gesagt wird, dass der historische Buddha das Paradebeispiel für diese letztere Sichtweise war. Denn er hat nach seinem Erwachen gewirkt und ist nicht einfach nur unter dem Bodhibaum sitzen geblieben und hat danach nichts mehr von sich gegeben. Das wird dann auch genau das als ein Beispiel genommen, zu sagen, man erwacht und danach wirkt man auf eine andere Weise in der Welt. Und es bedeutet nicht, dass man nicht mehr existieren müsste.
Ja, dem werden wir uns ja dann auch in der letzten Episode nochmal genauer zuwenden. Dann, bevor wir jetzt einsteigen, Anne, von dir noch etwas?
Nein, ich habe eigentlich auch nichts zu ergänzen zur letzten Folge. Ich fand das eine ganz tolle Übersicht und ich war da schon verblüfft und begeistert davon, wie viel Ähnlichkeiten zu stoischen Grundannahmen bestehen. Zum Beispiel gerade dieses Thema bei der zweiten edlen Wahrheit, dass man sagt, unser Verlangen, unsere Abneigung oder unser Verlangen, was wir in der Welt, dass wir uns ständig dagegen wehren oder mehr oder etwas anderes haben wollen, als wir haben, vertieft oder führt eigentlich erst zum Leiden. Also das fand ich sehr spannend und da habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht. Aber heute interessiert mich sehr, was jetzt die Lösung sozusagen ist, beziehungsweise welche verschiedenen Ansätze nötig sind, um sich eben davon zu befreien.
Ja, und wir haben uns ja jetzt für den achtwachen Pfad entschieden. Jesche, du hattest uns ja auch schon mal erzählt, es gibt da auch andere Gliederungen, also nicht in acht, sondern auch in anderen Zahlenkombinationen. Und diese acht unterteilen sich ja wiederum in drei Blöcke, ne? Einmal die Weisheit, dann die ethische Betrachtung und die meditative Praxis. Und wir hatten ja gesagt, wir würden uns heute mal mit den ethischen Betrachtungen und der meditativen Praxis beschäftigen und dann in der letzten Folge uns der Weisheit zuwenden. Magst du da noch mal kurz was zu sagen? Weil ich glaube, der Name Paramita hat da ja auch ein bisschen was mit zu tun, ne? Was dein Institut in Bonn angeht.
Ja, das stimmt. Es gibt viele Modelle. Also der achtfache Pfad ist offenbar direkt in der ersten Lehrrede, die der Buddha öffentlich hielt, man nennt sie auch das Ingangsetzen des Dharmarades, aufgezeigt worden von ihm. Und der ist sozusagen das Grundmodell, auf dem dann, wie ein bisschen wie so die Tonleiter, auf dem dann die vielen Interpretationen, die sich im Lauf der Zeit entfaltet haben, auch noch zu Buddhas Zeiten von ihm selbst in seinen 45 Jahren Lehrtätigkeit quasi immer wieder variierend gespielt wurde. Also was heißt gespielt? Das wurde immer weiter gelehrt und der Buddha lehrte ja immer in Antwort auf Situationen, die sich dargeboten haben, und dann hielt er wieder eine Lehrrede, weil es irgendein Problem gab oder er gefragt wurde und so weiter. Und so hat sich das über sein Leben hinaus fortgesetzt. Der Dharma wird immer weiter gelehrt bis in unsere Zeit, in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen kulturellen Kontexten, und gibt es immer wieder Modelle, ja, die sich aber im Großen und Ganzen immer auf diesen achtfachen Pfad zurückführen lassen. Und wie du eben gesagt hast, dieser hat wiederum eine dreifache Essenz, könnte man sagen. Und die findet sich dann auch eigentlich in all den anderen Modellen wieder. Ein berühmtes Alternativmodell sind die Paramitas. Der Buddha selber lehrte 10 Paramitas. Später im Mahayana-Buddhismus ist von den 6 Paramitas die Rede. Das klingt sehr ähnlich wie der achtfache Pfad, sind noch ein paar andere Punkte dabei. Und es gibt noch viel mehr. Ja. Immer wieder gab es eine neue Lehrrede oder ein neues Sutra, in dem wieder etwas aufgezeigt wurde, was in einem bestimmten Kontext wichtig war für die Zuhörerschaft oder Leserschaft später. Aber die drei Aspekte, Weisheit, Ethik und Meditation, stecken eigentlich überall drin. Es gibt auch noch was anderes, das nennt sich die Dharma-Siegel im Mahayana-Buddhismus. Das überschneidet sich auch, kann man auch ein bisschen fast dogmatisch klingend sagen, aber es ist gut gemeint. Also diese Siegel, diese sind 4 Punkte im Mahayana, soweit ich sie kenne. Die müssten eigentlich in jeder guten buddhistischen Dharma-Lehre drin sein, sonst ist es kein Buddhismus. Und das kann man eigentlich auch schon von diesen dreien sagen hier, Weisheit, Ethik und Meditation. Wenn da irgendeine Lehre betont würde, die kein Weisheitsaspekt hat, keinen Ethikaspekt, keinen Übungsaspekt, könnte man sagen, nichts, was zu praktizieren, zu trainieren, zu kultivieren wäre, wo man einfach sagen würde, das musst du glauben, sonst oder nicht. Also musst es üben. Im Buddhismus musst du immer alles üben. Und das ist dieser dritte Aspekt. Und deswegen kann man auch sagen, dass diese drei Weisheit, Ethik und im weitesten Sinne meditatives Training die Essenz immer sind von allen Dharma-Lehren.
Jetzt kann man sich bei drei ja immer fragen, gibt es eine präferierte Reihenfolge? Und ich frage das halt auch deshalb, weil es gibt im Stoizismus auch so eine Dreiteilung, also nicht nur der Philosophie in die drei Gebiete Logik, Physik und Ethik, sondern auch was einen Weg angeht. Da gibt es eine Disziplin des Begehrens, da gibt es eine Disziplin des Handelns, eine Disziplin des Urteilens. Und man findet bei Epiktet eine bestimmte Reihenfolge und bei Seneca eine andere. Ja, und das war so ein bisschen, glaube ich, eher so eine Schultradition. Wie würdest du das denn hier sehen bei dem achtfachen Pfad? Gibt es da
Ja,
Parallelen
also
oder in welche Richtung?
es gibt eine Reihenfolge in den 8 Gliedern des Pfades. Es fängt eigentlich mit der Weisheit an, was also im Umkehrschluss bedeutet, ohne eine gewisse Anschauung, also Weisheit heißt ja eine bestimmte fundierte, tiefgründigere Sichtweise oder Anschauung zu entwickeln, kann man auch sein ethisches Handeln und auch seine meditative Praxis nicht ändern oder gestalten oder auf eine bestimmte Weise kultivieren. Aber dennoch wird auch das achtfache, der achtfache Pfad als ein Rad dargestellt. Und es werden manchmal so Diagramme gezeigt, wo dann alle Punkte des achtfachen Pfades miteinander verbunden werden, sodass du so ein Sternbild hast und nicht ein lineares Bild. So, es gibt dann auch Aussagen, wie alle Pfade miteinander verbunden sind, und dann gibt es eben auch keinen zuerst, sondern nur ein miteinander verbunden sein der Aspekte. Ja.
Okay, das heißt also, wir begehen keinen Kardinalfehler, wenn wir jetzt in der Reihenfolge Ethik und
Nein, man kann einfach über Ethik reden und dann auch darüber, wie Ethik auch durch Meditation erst kultiviert werden kann. Also die Grundidee, um das vorweg zu sagen, ist, aus einem verwirrten, verblendeten Geist können auch alle möglichen unethischen Handlungen entstehen. Und aus einem geklärten, beruhigten, mit Wohlwollen ausgestatteten Gemüt entstehen eher heilsame Handlungen, positive ethische Handlungen. Und die Frage, wie das Gemüt gestimmt ist, ob es unklar, verwirrt oder klar ist, die ist wiederum von Achtsamkeit und Meditation abhängig. Nicht nur von der Weisheitssichtweise allein. Also die Sichtweise kommt dann noch dazu, dann reden wir da mal über Weisheit. Aber der andere Aspekt ist, also selbst die Weisheitssichtweise, die du vielleicht liest oder hörst, kannst du aus dieser Sicht nur mit meditativer Erfahrung richtig begreifen. Also die meisten Buddhisten fangen mit Meditation an. Das ist also, wenn du in ein buddhistisches Zentrum oder einen Tempel gehst, wirst du wahrscheinlich erstmal einen Meditationsunterricht oder eine Meditationsgruppe mitmachen, weil sie setzen meistens bei Meditation an, und dann kommt früher oder später was dazu, dass du über Ethik hörst, über Weisheitssichtweisen. Aber die Hauptübung ist immer die meditative Praxis, weil die setzt direkt am Geist an. An deiner Verwirrung, an deiner Unruhe, an deinen Emotionen. Und die müssen quasi geklärt werden, damit du den ganzen Rest nutzen kannst oder auch verstehen kannst und auch erfahren kannst, dass du die Wahrheit oder die Wirklichkeit des Dharma, sagen wir immer, erfahren kannst.
Dann lass uns doch vielleicht auch so einsteigen, Anne, ne? Wir haben ja auch im
Ja.
Stoizismus zum Beispiel diesen ganz wichtigen Begriff der Achtsamkeit, Prosoké, die so ein bisschen die Basis auch für alles ist. Ein unachtsamer Geist, der kann auch im Stoizismus keine Klärung herbeiführen, weil dann das Leben einfach läuft, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise da halt Einfluss drauf nehmen kann. Und wir hatten da ja auch schon mal in einer anderen Veranstaltung drüber gesprochen. Wäre das ein guter Einstieg, wenn du mal so etwas erzählst über das Verständnis von Achtsamkeit und meditativer Praxis im Buddhismus?
Ja, das würde man auch gerade heute, wo das Wort Achtsamkeit so en vogue ist, oft so tun. Das Wort Achtsamkeit steht fast heutzutage ein bisschen neben dem Wort Meditation. Manche sagen, ich übe Achtsamkeitspraxis, sage ich auch. Manche sagen, ich übe Meditation. Man kann das übrigens im 8-gliedrigen Pfad auch schon fast so sehen, je nachdem, wie man ihn versteht. Denn der 7. Pfad ist Achtsamkeit und der 8. dritte Pfad ist tiefe Meditation, Samadhi. Also Sati heißt Achtsamkeit und Samadhi ist eigentlich schon ein Ausdruck für meditative Sammlung oder Vertiefung oder tiefe Meditation. Ja, also das, was du eben aus dem Stoizismus zitiert hast, gilt hier genauso. Und Achtsamkeit würde jetzt der buddhistische Praktizierende nach den alten Lehren zumindest, da gibt es das Satipatthana Sutta, also die Lehrrede über die Verankerung oder verschiedenen Übungsweisen, wie man Achtsamkeit kultivieren kann, bei sich selbst beginnen. Ja, also man beginnt meistens, also auch heute ist das wieder sehr üblich geworden. Es war, glaube ich, nicht immer so, aber jetzt ist das gerade so wieder etabliert als Basispraxis in vielen buddhistischen Richtungen, dass man quasi mit der Körperbetrachtung beginnt, Achtsamkeit auf den Körper, auf den eigenen Körper auszurichten, inklusive des Atems. Das ist also ein bisschen auch das, was man im Yoga, bei Yoga-Übungen auch praktizieren kann, die ja eher aus dem Hinduismus meistens kommen. Aber die Buddhisten üben auch oft Yoga. Und aber im Sitzen oder im Gehen, also die Standardhaltungen, das nennt auch das Sutra, wie man Achtsamkeit übt, sind im Sitzen, im Gehen, im Stehen sogar oder im Liegen. Und ich sage immer, ein bisschen fehlt noch die Bewegung, die wird nicht erwähnt. Aber es ist eigentlich, glaube ich, eher beim Gehen impliziert gemeint. Also das heißt, man übt eine Haltung, man nimmt sich etwas Zeit und sagt, das ist jetzt eine Übungsphase und in dieser Zeit, kurz oder lang, richtet man, also weckt erstmal so eine innere Instanz, die schaut und betrachtet. Und die betrachtet erstmal nur den eigenen Körper in seiner aktuellen Position, meistens in Verbindung mit dem Atem, weil der Atem, der bewegt sich ja noch und auch wenn man still sitzt und man kann sich fast sagen, das wird auch zur Erfahrung, als wenn der Atem fast die Achtsamkeit wäre. Also während sich die Atmung bewegt, bewegt sich auch der Geist dahin, wo der Atem gerade ist. Du kannst quasi in den Körper hineinatmen, aus dem Körper herausatmen. Und der Grund aber, warum man mit dem Körper beginnt, nach meinem Verständnis, ist der, dass es das relativ Einfachste ist. Der Körper ist relativ real, relativ statisch nicht, aber er ist irgendwie, er läuft nicht gleich weg. Wenn du den Körper betrachtest, der gerade sitzt oder geht, der ist dann die ganze Zeit da. Wenn du nämlich dann das nächst subtilere mit Achtsamkeit anschaust, nämlich Empfindungen oder manche sagen auch Gefühle, die sind viel flüchtiger. Um das aktuelle Gefühl oder die Empfindung, die du gerade hast, das kann eine Körperempfindung sein oder eine geistige Empfindung, mit Achtsamkeit zu betrachten, da musst du eigentlich schon ein bisschen stabilere Achtsamkeit haben, weil die Empfindungen ändern sich viel schneller. Nicht zu sprechen von, was heißt doch zu sprechen, von den Geistesbewegungen, die sind natürlich noch flüchtiger. Die dritte Achtsamkeit ist dann auf den Geist, auf die Gedanken, auf die Gemütszustände, sage ich immer, auf das, was auch Emotionen sind, nach diesem Verständnis aus Gedanken gemacht. Man hat ganz viele Gedanken in einer Emotion. Es ist nicht nur ein Körpergefühl oder das geht ineinander über. So zu trennen sind Empfindungen von Emotionen natürlich nicht. Aber die meisten starken Emotionen haben stark geistigen Anteil. Also wenn du Angst hast, dann hast du irgendeine Vorstellung von Bedrohung, die vielleicht real ist oder auch nicht. Ja. Und wenn du etwas haben willst, fühlst Begierde oder bist voller Begierde, Begehren, dann hast du auch irgendeine ganz starke Idee, dass du unbedingt was haben musst. Das ist nicht nur einfach ein Feeling, sondern da ist ein geistiger Antrieb drin. Ja. Und das soll der meditierende Mensch bei Achtsamkeit bemerken. Er soll sich kennenlernen, und ich sehe euch Stoiker schon nicken, in seinen Geisteshaltungen. Und das geht dann noch weiter. Es gibt dann auch Achtsamkeit. Die vierte Achtsamkeit ist auf Dharmas oder Dhammas. Also man soll dann auch, es geht auch schon in die Weisheit über, quasi, man hat nicht nur emotionale Gedanken oder so, man hat auch weise Gedanken. Man soll dann quasi auch mit den Einsichten, die man entwickelt, auch achtsam umgehen können. kann. Und dann kann man die Achtsamkeit auch ausdehnen auf andere, auf unsere Beziehung zur Welt. Also, aber man fängt immer beim eigenen an. Ja.
Anne, da, wir haben beide ganz, ganz viel genickt. Da sind die Dinge, die da in Resonanz gegangen sind.
Ja, ja, wir sind begeistert. Wir sind begeistert von den Ähnlichkeiten wieder. Also, was du gerade ausgeführt hast, von den Emotionen, die eigentlich ja kognitiv auch ablaufen. Das ist also eine Grundidee auch im Stoizismus, dass also da geht es ja vor allem um die negativen Emotionen auch, dass das Werturteile im Prinzip Annahmen über die Welt sind. Ich bin wütend. Das ist zum Beispiel in der konkreten Situation, mir ist Unrecht getan worden. Das steckt ein Werturteil immer drin. Und genau das finde ich total spannend, dass das im Buddhismus auch genau so verstanden wird.
Ja, also es gibt unheilsame Absichten, Handlungen. Es gibt Negativität, ja, die in sich zu bemerken. Bedeutet dann auch, dass man erkennen würde, dass sie gereinigt, geklärt werden oder umgewandelt werden müsste. Also erst bemerken, was da ist und dann ja schauen, wie man das in sich auflösen kann. Und dazu braucht es dann noch mehr Geistestraining mit Anleitung, mit Übung. Man muss sich Zeit nehmen für die Übung. Also ich weiß nicht, wie ihr das übt, aber beim in buddhistischer Praxis wäre klar, dass es Zeit braucht, Übungszeit. Also man setzt sich hin, nimmt sich Zeit, bleibt eine Stunde oder so sitzen oder macht ganze Einkehrtage oder Retreats, um mit Körper und Geist intensiver zu üben. Deswegen gehen Menschen in Klöster, deswegen treffen sie vielleicht Lebensentscheidungen, sich viel mehr solchen Übungen widmen zu können.
Ja, und da ist der große Unterschied dann im Stoizismus, wo es wirklich, also die stoische Achtsamkeit ist sozusagen integriert in den Alltag. Also du hast eben keine, jedenfalls, es gibt gewisse Übungen, die auch nicht als jetzt Übungen per se klassifiziert sind, aber die sich so jetzt gerade im modernen Stoizismus auch als solche eingeführt haben, wie dass man eben am Ende vom Tag über den abgelaufenen Tag reflektiert oder dass man morgens sich einstimmt, indem man vorausnimmt, was alles passieren kann, auch wie man reagieren möchte auf gewisse Umstände, die sich einstellen werden, aber grundsätzlich gibt es nicht so einen Retreat-Charakter, dass man sich oder so eine Stunde, die man sich rausnimmt am Tag und wirklich sagt, ich begebe mich jetzt in eine Phase von Ruhe, sondern das ist ja. Diesen Aspekt gibt's so wie mir bekannt ist, Alex, eigentlich gar nicht. Und ich finde, dass also da ist ein großer Unterschied, würde ich sagen. Und auch, was ich auch spannend finde, was anders ist, ist diese Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Mir leuchtet es total ein, was du erklärt hast, dass man, was ich dachte, auch der Körper ist ja greifbar im wahrsten Sinne. Ja. Man ist ja unmittelbar in seinem Körper gefangen oder auch nicht gefangen, aber man hat sich und dass man da anfängt mit der Atmung und mit dem erstmal fühlen, was sind eigentlich meine unmittelbarsten Dinge, die ich um mich rum wahrnehme und dann erst stufenweise das erweitert auf meine Gefühle und Gedanken und dann den Umkreis. Also mir leuchtet das komplett ein, aber so eine Praxis gibt es im Stoizismus eigentlich nicht, dass man sich mit dem Körper so ganz intensiv auseinandersetzt, was eigentlich schade ist, oder Alex, wie siehst du das?
Absolut. Ich meine, sicherlich zeigt sich aber hier auch der Punkt, dass der Stoizismus halt jetzt auch seit 2000 Jahren nicht mehr wirklich praktiziert wurde, ne? Weil wir finden schon ja in den alten Texten Hinweise auf diese spirituellen Übungen, was Pierre Hadot ja auch ausgearbeitet hat. Aber wir haben nicht mehr eine klare Vorstellung davon, wie zum Beispiel an einer stoischen Schule so etwas gelebt wurde, ne? Also diese rituelle Praxis, die gibt's nicht. Und deswegen haben wir ja auch zum Beispiel jetzt in den letzten Folgen mal dieses Thema mit der Morgenreflexion und Abendreflexion einfach mal in den Raum gestellt, um zu sagen, so könnte man den Tag beginnen. So könnte man ihn beenden, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise da eine Bestätigung aus Texten gibt, dass das die richtige rituelle Praxis wäre. So, ne? Und da kann man sicherlich vom Buddhismus viel lernen. Und ich gebe dir völlig recht, die Aufmerksamkeit auf den Körper, das ist alles sehr im Kopf bei den Stoikern. Und das wäre aber zum Beispiel auch etwas, wo man überlegen kann, wie man einen modernen Stoizismus weiterentwickeln kann um solche Aspekte.
Ja, es gibt auch Buddhisten, die mehr so philosophisch praktizieren und weniger meditieren. Ne? Also die gibt es auch. Die sind oft auch sehr tief im Dharma, sagen wir dann. Also die verstehen die Lehren sehr gut. Und wer so einen philosophischen, intellektuellen bisschen Charakter hat, der nachdenklich ist, der hat das auch im Buddhismus oft. Ne? Das gibt's auch. Auch so die ältere Generation von, wir sind ja so ein bisschen nicht die, also wir sind jetzt auch schon die Älteren, aber es gab so eine Bewegung von Richtung Buddhismus schon vor 100 Jahren und die haben fast nicht meditiert, die haben fast nur gelesen und über die Lehren gesprochen, ja. Und mit der Meditation, das fing eigentlich erst an, als die asiatischen Lehrer in den Westen kamen, ne? 50er, 60er, 70er Jahre als Zen-Meister, tibetische Lamas, Mönche aus Sri Lanka und Burma und so weiter, als man denen begegnen konnte und die auch hierher kamen, da kam das mit der Meditation. Ne? Die Buddhisten vorher, es waren nicht so viele, aber es gab das überall in westlichen Ländern. Die haben hauptsächlich auch das philosophisch gesehen und die waren aber oft sehr gut in der Philosophie. Heute die meditativen oder meditierenden Buddhisten, finde ich jedenfalls, die interessieren sich oft nicht mehr so sehr für die Lehre. Und was du eben sagtest, Anne, dass ja, das stimmt jetzt für euch wahrscheinlich, für den Stoizismus, aber wenn ich sagte, man meditiert vielleicht eine Stunde oder zwei am Tag oder selbst wenn man mal in einen Retreat geht, wo man 6-7 Stunden sitzt, da gibt es dann immer noch 20 Stunden oder 10 Stunden oder so Wachzustand oder Tag eben, wo man auch integrieren muss oder wo es dann auch darum geht, wie lebe ich das jetzt? Also es ist jetzt nicht so, dass die Meditation jetzt keinen Alltags- oder Lebensbezug hätte. Ne? Also,
nein, so meinte ich das auch nicht, dass nee, es gekoppelt ist, so nach dem Motto, da bin ich jetzt mal eine Stunde bei mir und beschäftige mich und den Rest lebe ich meinen Alltag. Nur eben, dass man das sich nochmal, also mit einem besonderen Schwerpunkt darauf nochmal setzt am Tag, das ist so in der Form, ja.
Ist aber heute im real existierenden Buddhismus, glaube ich, auch oft so. Ich höre ganz oft diese Rückmeldung. Ich unterrichte nun Meditation und mache Meditationskurse, aber die Teilnehmer sagen oft, im Alltag kommen sie gar nicht so viel zur Übung, aber sie versuchen das zu leben. Sie versuchen die Lehrinhalte in ihren Beziehungen umzusetzen, in der Art, wie sie eben leben, arbeiten, kommunizieren mit anderen. Das hört man ganz oft. Und dann sage ich natürlich wunderbar, das mache ich ja auch, aber die Meditation ist in gewisser Weise so gesehen auch wiederum dazu da, dass man dieses Leben besser bewältigen kann, dass man das besser kann, ja. Dass es einem leichter fällt, auch aus der Achtsamkeit, aus der Bewusstheit heraus zu leben. Dafür sollte sie auch da sein. Es ist im real existierenden Buddhismus denken gar nicht so viele an dieses Nirvana oder so. Das sind dann die sich wirklich lange zurückgezogen haben in Klöster oder Retreats, die wirklich so dieses Fernziel oder tiefere, höhere Ziel Nirvana vor Augen haben. Aber die, sagen wir mal, Alltagsmenschen, die so ihr Leben leben, die denken nicht so viel an diese völlige Befreiung oder Loslösung, sondern sind wirklich mehr damit beschäftigt, die Dinge im Leben zu verbinden.
Und da kommen wir dann ja auch zum Thema gutes, ethisches Handeln. Und also eben die Meditation als Grundlage oder als Hilfsmittel für dann wirklich ethisches, korrektes Handeln. Wie sieht es im Buddhismus aus? Was sind da Werte oder Leitlinien, wie man sich gut verhält?
Ja, danke. Das sind also dann in den Gliedern des achtfachen Pfades die Punkte 3, 4 und 5, vielleicht auch noch 6, diese Pfade. Und das wird ziemlich klar definiert, was positive Ethik wäre. Man hält das für sehr wichtig. Der Karma-Gedanke ist sehr stark im Buddhismus aus der indischen Kultur übernommen, etwas umgedeutet. Der Buddha war nicht einverstanden mit Karma als ein völlig determinierendes Prinzip. Also in Indien glaubt man heute noch, dass das Karma sehr, sehr schicksalsdeterminierend ist. Wenn du in einer bestimmten Kaste geboren wirst und selbst wenn man einfach sagt, du bist mit einem bestimmten Karma geboren, dann haben die Inder noch den Eindruck oder glauben sie daran, dass du das leben musst. Du musst dein Karma leben. Du musst, also dein Leben ist in gewisser Weise schon von dem vorgegeben, was du vielleicht in einem früheren Leben gemacht hast oder so. Das musst du dann auch leben. Du bist dazu bestimmt. Das hat der Buddha nicht akzeptiert, obwohl er auch aus so einer Kultur kam. Das war das Revolutionärste, glaube ich, an seinem Wirken, dass er gesagt hat, nein, Karma ist veränderlich. Wenn sich unsere Einsichten verändern, wenn sich unsere Einstellung verändern, kann sich unser Verhalten verändern. Und wir können in einem Leben ganz andere Dinge tun wollen und auch vollbringen, als wir es vielleicht getan hätten, gelebt hätten, wenn wir nicht diese Einsichten, nicht diese Einstellungsveränderung vollzogen hätten. Karma ist Ursache und Wirkung, bedeutet, dass aus dem Geist heraus unser Sprechen, unser Handeln hervorkommt. Es beginnt immer erst mit irgendeiner geistigen Haltung, mit einem geistigen Impuls, der sich dann manifestiert. Und das ist total abhängig von der Art und Weise, wie wir etwas verstehen, wie wir denken, wie wir, also da sind wir frei in gewisser Weise, vielleicht nicht ganz, aber doch ziemlich frei, ständig zu wählen und Entscheidungen zu treffen, wie wir handeln wollen. Und da werden dann ethische Richtlinien regelrecht aufgezeigt, was jetzt heilsames und unheilsames Verhalten wäre. Das ist so in etwa der Jargon. Das hat man von Englisch wholesome ins Deutsche und unwholesome übernommen. Gefällt auch nicht jedem, klingt ein bisschen altmodisch, aber man findet nichts Besseres, weil sonst hat man nur positiv und negativ oder gut und schlecht. Während in diesem Wort heilsam steckt auch noch eine gewisse Dynamik. Also die Handlung ist nicht an sich gut oder schlecht oder eine Einstellung ist nicht an sich gut oder schlecht, sondern in Bezug auf ihre Wirksamkeit auf uns selbst und auf andere und die Welt. Also da sagen viele, das Wort heilsam oder unheilsam ist immer noch besser und man benutzt es eher, als dass man jetzt nur positiv oder negativ sagt. Da ist auch eine gewisse Flexibilität noch drin. Das wird auch gelehrt unter Karma und Ethik. Also man kann eine gute Absicht haben und dann kann man auch versuchen, aus ihr heraus zu handeln. Aber es kann immer noch sein, dass das nicht so wirkt. Ja, also die Absicht ist heilsam. Aber die Wirkung ist vielleicht nicht so, weil die Umstände nicht so sind. Und deswegen ist es gut, wenn in dieser ethischen Sichtweise eine gewisse noch so ein Möglichkeitsspielraum drin steckt. Ja. Naja, und was dann jetzt für heilsam und unheilsam betrachtet wird, das ist ziemlich klassisch menschlich, glaube ich. Da gibt's meistens diese fünf hauptethischen Aspekte. Das Leben zu nehmen, also zu töten oder zu zerstören, ist extrem unheilsam. Und Leben zu fördern oder Leben wertzuschätzen oder auch zu schützen, ist sehr heilsam. Dazwischen gibt es viele Abstufungen. Wahrheitsgemäß zu sprechen, Wahrheit zu sagen, ist sehr heilsam. Etwas Unwahres zu sagen, ist vor allen Dingen um zu täuschen, um eigene Vorteile zu bekommen, um zu betrügen, ist so Lügen und so weiter, ist sehr unheilsam. Dann, das war jetzt, glaube ich, der vierte Punkt eigentlich vorgezogen. Der zweite Punkt ist eigentlich, es gibt die fünf, ja. Da gibt es dann auch wieder so eine Gliederung. Der zweite Punkt ist, die schöne Übersetzung sagt, nichts nehmen, was einem nicht gegeben wird. Also nicht stehlen, nicht Habgier umsetzen durch an sich reißen und so weiter, sondern eher großzügig sein, eher mitfühlend sein, eher freigebig zugewandt sein und nicht begehren und nicht stehlen im tieferen Sinn des Wortes. Und dann kümmern sich diese fünf Hauptaspekte auch um Sexualität. Man hat damals es schon so betrachtet, dass Menschen sich durch Sexualität sehr schaden können. Es ist ein großes, also es bedeutet jetzt noch gar nicht mal Zölibat, das ist dann bei den Mönchen und Nonnen. Aber man unterscheidet angemessenes, heilsames sexuelles Verhalten von unheilsamen und verletzendem sexuellen Verhalten. Das gehört zu den Top 5 in der Ethik, ja. Und der fünfte Punkt, ich hatte den vierten vorgezogen, das Sprechen, das unwahre Sprechen und das wahre Sprechen, ist das zu sich nehmen von berauschenden Substanzen. Also wenn man seinen Geist trübt oder sich einfach auf eine Weise verhält, dass man die geistige Klarheit auch mit Meditation gar nicht gewinnen kann oder immer wieder verliert, dann kann der ganze Rest auch nicht ethisch klar bleiben. So, also man soll sehr darauf achten, durch die Art, wie man sich ernährt, wie man lebt und eben auch gerade jetzt, was Rausch und Suchtmittel angeht, sich diesen zu entziehen, also diese nicht zu nutzen, damit man möglichst eben einen klaren Geist und eben auch diese geistigen Fähigkeiten besitzt, die man für Meditation benötigt, die man für ethisches Verhalten benötigt und auch für die Einsicht in tiefere Weisheiten und Wahrheiten. Das sind so die Top 5. Da gibt's auch noch ganz viele andere Modelle. Da gibt's auch die 10 und die gliedern sich dann wieder in Geist, Sprache und Körperliches. Und es gibt natürlich noch viel mehr. Also die Mönche zum Beispiel legen über 200 Gelöbnisse ab und die Nonnen auch. Die gehen dann noch so in Details, die man nicht alle so eins zu eins umsetzen kann, aber die doch vieles ansprechen, was noch im Detail auch mit dem Leben zu tun hat. Etwas, was auch viele im zeitgenössischen Buddhismus nicht mehr so betonen. Also ich bin noch zum Buddhismus gekommen in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da gab es eben diese Kurse und Unterweisungen von sehr traditionellen asiatischen Lehrern. Bei mir waren es Tibeter. Später habe ich auch Thich Nhat Hanh, den vietnamesischen Lehrer, oft erlebt. Und die legten damals großen Wert darauf, dass wir ethische Entscheidungen treffen. Am Ende eines Meditationskurses oder irgendeines buddhistischen Themenkurses gab es fast immer die Gelegenheit, ethische Gelöbnisse abzulegen. So bin ich auch Mönch geworden. Das war so ein bisschen so eine Werbung. Wenn du es richtig machen willst, leg Gelöbnisse ab und werde Mönch, ja. Und das ist ziemlich aus der Mode gekommen. Also das machen viele gar nicht mehr, weil man verspricht sich und der Welt heute nicht mehr gerne Sachen. Das hat sich auch da niedergeschlagen. Wenn du nach Asien kommst, ist es immer noch ganz wichtig. Die ganze Klosterordnung und wo es irgendwie buddhistische Gesellschaftsordnung ein bisschen gibt, basiert darauf, wer welche Gelöbnisse genommen hat. Also im Kloster sitzen die vorne, die besondere Gelöbnisse genommen haben, und die anderen sitzen weiter hinten. Ja. Ethische Gelöbnisse. Es gibt noch das Bodhisattva-Gelöbnis. Das ist ein Versprechen, sein ganzes Leben dem Wohlergehen der Wesen zu widmen und wirklich niemandem mehr zu schaden. Das ist ein ganz starkes Versprechen. Und es gibt noch viel mehr. Es gibt Praxisgelöbnisse, dass man seine Meditationsübungen oder was auch immer wirklich ausführt und nicht vernachlässigt. Aber es ist alles heute ein bisschen aus der Mode gekommen oder steht nicht mehr in vorderster Reihe für viele, weil man sich sagt, ich verspreche mir besser nicht zu viel, ich übe etwas, ich versuche das zu leben, aber mit Versprechen bin ich vorsichtig. Ja.
Ich würde nochmal gerne zurückkommen zu dem Anfang, wo du gesagt hast, dass der Buddha sich da gegen eine Tradition auch abgegrenzt hat mit so einer Öffnung. Er hat gesagt, du bist vom Karma jetzt nicht mehr komplett vorbestimmt, sondern du kannst da auch durch eigene Entscheidung Einfluss drauf nehmen. Weil das ist im Stoizismus tatsächlich auch so ein Schritt gewesen. Also bei Aristoteles gab es noch diesen Punkt, dass die moralischen Tugenden sehr viel mit Sozialisation zu tun hatten. Also wenn du nicht richtig aufgezogen wurdest, dann warst du eigentlich verratzt, ne? Dann war da moralisch nicht mehr viel zu machen, sondern dann bist du halt ein schlechter Mensch und damit musst du halt leben. Kannst du so viel reflektieren, wie du willst, du wirst das nicht mehr korrigiert bekommen. Mhm. Und bei Zenon von Kition und dann entsprechend auch der nachfolgenden Führerschaft der Stoiker, da hat sich eigentlich eher dieser Gedanke entwickelt, dass jeder Mensch grundsätzlich in der Lage ist, einen ethischen Weg zu gehen, wenn er sich dafür entscheidet, das zu tun. Mhm. Zwar zu jedem Zeitpunkt im Leben. Also es gibt in dem Sinne kein zu spät. Es gibt allerhöchstens so bei Seneca mal diesen Gedanken, wenn du zum Beispiel beim Thema Zorn und Ärger, das ist wie so eine Zornessucht, wenn du dich da rein vertiefst, kann ein Zustand entstehen, in dem du nicht mehr da rauskommst.
Ja.
Und das hat was damit zu tun, dass dann im Prinzip dein Verstand, deine Vernunft nicht mehr aktiv werden kann, weil du in diesem Zornesrausch dein ganzes Leben verbringst. So, das ist aber das Einzige, was ich jetzt kenne, wo die Stoiker mal eine Grenze gezogen haben. Ansonsten steckt für mich da eigentlich so die positive Botschaft drin. Mhm. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt sein Leben in die Hand nehmen. Natürlich fällt es schwer, je nachdem, was in dem Leben vorher passiert ist und so weiter. Aber mit hinreichend Aufmerksamkeit und Unterstützung und alles kann jeder diesen ethischen Weg gehen, der dann im Stoizismus eben die Tugendhaftigkeit ist, der Weg zur inneren Weisheit. Und da erkenne ich jetzt so eine Ähnlichkeit so in dieser.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Buddhisten sind oft Stoiker. Das klingt ganz genauso. Also das war eine auch der großen Einsichten oder Änderungen, glaube ich, des Buddha zu seiner Zeit. Er hat zum Beispiel dann auch, so heißt es immer, und ich denke, das ist auch historisch bewiesen, Männer zunächst und dann später eben auch Frauen, was ziemlich revolutionär war, aus allen Kasten in seine Gemeinschaft aufgenommen. Also es war ja zuerst eine Art Anhängerschaft und Gemeinschaft, die da sich entwickelt hatte um ihn, die dann später in vielen Zweigen sich weiter fortgesetzt hat. Und da durften dann Menschen aus allen Kasten, was für Indien heute noch revolutionär ist, dieser Gedanke, aufgenommen werden. Ja, und das hat wohl auch im Großen und Ganzen funktioniert. Und er musste das der indischen, oder es waren ja damals viele Volksgruppen, die ihre Königreiche hatten, gegenüber auch immer verteidigen und vertreten. Das war zum Teil nicht gern gesehen. Ja. Aber wo du das eben erzählt hast mit den Menschen, die sehr wütend geworden sind oder so, das Problem hatten die auch. Es gibt, glaube ich, ein paar Textstellen, also Sutras, wo dann auch Lehrreden gehalten wurden in einem Kontext, wo es darum ging, ob jene, die schon mal Soldaten waren oder Krieg geführt haben, in den Sangha aufgenommen werden können. Er hat das, glaube ich, nicht ganz ausgeschlossen. Es ist sogar später, auch heute noch, ziemlich üblich. Also gerade in so Ländern wie Thailand, habe ich gehört, gibt es ja sogar den Brauch, dass junge Männer sowohl eine Weile ins Kloster gehen sollen, wie zum Militärdienst. Also es gibt eine Wehrpflicht und eigentlich gab's, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber bis vor einiger Zeit in Thailand auch eher so den Brauch, dass Männer, junge Männer, auch mal ein Jahr ins Kloster gingen und sich dann auch wie Mönche einkleideten und mit den Mönchen lebten. Die waren dann aber auch gleichzeitig oder danach mal bei den Soldaten gewesen. Also da gibt's viele Geschichten, die, wo man dann sagt, es geht wohl auch nicht so ganz gut miteinander oder vermischt sich da etwas. Aber der Buddha hatte zum Teil mit diesen Menschen, die auch sehr sehr negativ geworden waren, Probleme. Es gab auch Herrscher, die sehr grausam waren zu seiner Zeit, die zum Teil ihn als Ratgeber konsultiert hatten, weil er war dann ja irgendwann ein berühmter Lehrer und dann doch sehr grausame Sachen gemacht haben. Und da konnte er nichts machen. Da gibt es dann wohl auch ein paar Aussagen, wo auch er sagen musste, die hatten einfach das Karma, diese grausamen Könige zu sein. Da konnte ich ihnen auch nicht helfen. Ne? Mhm. Konnte ihnen auch das, was sie von dem Dharma gehört haben, nicht ändern. Auf der anderen Seite gibt es die berühmte Geschichte, wie er einen Massenmörder, der 99 Leute umgebracht hatte, Angulimala, und der sogar als Krönung seines Fluchs 100 Menschen zu ermorden, den Buddha ermorden wollte, wie er den zum Mönch gemacht hat und zu seinem Schüler. Und der ist dann sogar ein Arhat geworden. Der hat der wurde von dem Herrscher, der ihn eigentlich hinrichten wollte, begnadigt, weil der Buddha den Herrscher dazu überredet hatte. begnadige den, lass ihn bei mir, ich werde ihn besser kurieren können, als wenn du ihn umbringst. Und das ist so eine berühmte Geschichte. Ich war auch letzten Herbst an dem Angulimala Stupa in Nordindien, wo die sterblichen Überreste dieses Massenmörders als Heilige beigesetzt sind. Also das ist eine berühmte Geschichte, die einfach dieses Symbol setzt. Menschen können auch nach negativen Taten noch eine tiefgreifende Wandlung vollziehen, wenn sie das wollen und wenn sie dafür einen Weg aufgezeigt bekommen. Ich weiß, in England gab es mal, gibt es vielleicht immer noch eine buddhistische Organisation zur Begleitung von Strafgefangenen, die haben sie Angulimala Trust genannt. Also das ist quasi durch diese Geschichte so ein großes Beispiel geworden, ob sie nun wahr ist oder auch ein bisschen erfunden, weiß man nicht, aber sie gilt schon als eine berühmte Legende, um zu zeigen, auch das wäre grundsätzlich möglich. Ja? Eine Umwandlung, wenn sie denn tatsächlich stattfindet, also sie kann stattfinden, auch in einem sehr aus einem sehr negativen Menschen, könnte ein sehr glücklicher Mensch und dann auch ein freier Mensch noch werden, wenn man ihm den Weg zeigt und er ihn auch für sich entdeckt.
Also im Stoizismus wäre das also im Anschluss an Sokrates, ne? Dieser Gedanke, niemand irrt mit Absicht, sondern es geht in letzter Konsequenz darum, den Menschen dahin zu bringen, dass sie erkennen, dass sie geirrt haben und dann einen anderen Weg gehen. Ne? Das ist so ein bisschen
wunderbar,
die Tradition, die im Stoizismus dann auch, die sehr nah bei Sokrates ja auch sind, dann sich etabliert hat.
Es gibt auch einige moderne stoische Praktiken. Also Leute aus der Praxis, die in Gefängnissen Stoizismus lehren, und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Jesch, aber Boris Becker hat ja Stoizismus im Gefängnis in England kennengelernt.
Nee, das wusste ich nicht.
Doch, so habe ich das, das habe ich so gelesen. Vielleicht kriegen wir ihn mal in den Podcast und dann spricht er mit uns da über seine Erfahrungen. Das wäre absolut toll.
Das wäre der Angulimala unserer Zeit, Boris Becker.
Ich wollte dich noch was auf einer anderen Ebene, aber auch zum Thema Schaden zufügen, fragen. Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber es gibt ja keine dummen Fragen, aber würde dann eigentlich vorausgesetzt sein, dass Buddhisten Vegetarier sind?
So, ich finde ja, ich bin Vegetarier, aber so viele Buddhisten sind es nicht. Das war tatsächlich, als ich meine ersten Begegnungen hatte, fast ein Grund, wieder zu gehen, weil Tibeter sind von ihren Bräuchen in ihrem Heimatland her selten Vegetarier. Ja, so ähnlich wie als würde von Eskimos erwarten, keine Fische zu essen. Also aber dass sie das dann anderswo so aufrechterhalten und geradezu zelebrieren, das hat mich gestört und stört mich heute noch. Und geh mal in ein thailändisches Restaurant, das sind meistens Buddhisten, dann findest du auf Seite 9, auf Punkt 59 der Speisekarte nach lauter Fisch und Fleisch und Hühnchengerichten die buddhistische Fastenspeise. Und so in etwa ist das Verhältnis. Also es gibt starke vegetarische Bewegung unter Buddhisten. Ja, also auch jetzt gerade wieder Erneuerungen. Etliche Klöster sind vegetarisch geworden, auch bei den Tibetern, weil ihre Lehrer gesagt haben, das geht nicht, was wir hier zum Teil gemacht haben. Das war früher. Das Tibet war anders. Indien hat Gemüse, der Westen allemal. Wir brauchen hier kein Fleisch zu essen. Und das bedeutete ja auch, dass die zum Beispiel Klöster regelrecht Auftraggeber von Metzgereien und Schlachthöfen waren. Und das haben manche durchschaut, ne, und eingestellt. Aber du wirst trotzdem immer noch sehr viele Beispiele finden. Ich halte das für inkonsequent. Ich sage dann auch manchmal was dazu, wenn hier die meisten buddhistischen Zentren in Deutschland bieten nur vegetarisches Essen an. Also mal vielleicht nicht 100% dogmatisch, also sie haben Verständnis dafür, wenn es nicht jeder ist. Die Tibeter halten zum Beispiel Fleischgenuss vielleicht wegen des Eiweißes für gesund, aber das stimmt ja nur nicht für jeden und ist, glaube ich, überhaupt nicht zu verallgemeinern. Also ich halte es für eine Inkonsequenz, weil man will eigentlich keinem Wesen schaden und betont das auch immer wieder, aber auch in Ostasien. Meine Frau Angelika war früher öfters in Thailand und diesen Ländern, und ich sage Also wir, nie mit mir, ich war da noch nicht. Ich war nur in Indien und Nepal und ja, Sikkim gehört zu Indien. Und sie sagt immer, ich möchte mit dir nicht nach Thailand fahren, du wärst sehr enttäuscht. Du könntest auch dort kaum was essen, weil die sind so inkonsequent, was das angeht, und essen auch so Kleinstlebewesen. Muscheln und weiß nicht was alles. Nein, also das kann man leider nicht sagen, obwohl es von der Lehre her ziemlich eindeutig abzulehnen wäre, Tiere zu essen.
Ja, danke. Das ist interessant. Also beim Stoizismus, Seneca war mal Vegetarier, schreibt er, eine Zeit lang, aber hat das dann wieder sein lassen. Ich glaube auch auf Druck von seinem Vater hin.
Das war auch so ein bisschen die pythagoreische Tradition,
Genau.
der er am Anfang seines Lebens so ein bisschen nachgegangen ist. Ne?
Genau, also aber im Stoizismus gibt es da keine Vorschriften in der Hinsicht. Also es gibt Essensvorschriften so ein bisschen bei Musonius Rufus, der schreibt sowieso am ehesten, würde ich sagen, von den römischen Stoikern ja, Anweisungen zum, ich sag jetzt mal so, Handeln im realen Leben, wie hat man seinen Bart zu tragen teilweise oder wie kleidet man sich oder wie ja auch zur Sexualität hat er übrigens auch viel geschrieben. Zu ja, dem richtigen Sexualverhalten sozusagen. Und zu essen, da geht es aber eher darum, dass man das, was verfügbar ist zu der Zeit und nicht, also ich sage jetzt mal, im Luxus schwelgt, dass man die Sachen, die lokal und verfügbar sind und ja, sich auch bescheiden sozusagen ernährt und nicht im Übermaß. Ich glaube, oder Alex, das könnte man so zusammenfassen, seine
Absolut.
Essensanweisungen.
Ja, und im Buddhismus ist es so, dass diese etwas Inkonsequenz in Sachen Fleischgenuss wahrscheinlich durch etwas kommt, schon im frühen Buddhismus, dass die Mönche, auch später die Frauen, die ordiniert wurden, sollten sich nur ernähren von dem, was sie auf einem Bettelgang in die Almosenschale bekamen. Sie sollten nichts selber nehmen oder haben wollen, sondern immer nur essen, was man ihnen gab. Und dann gab es die Frage, was machen wir denn, wenn sie uns Fleisch geben? Und da muss es dann so eine Anweisung gegeben haben, wie seid nicht wählerisch. Also wenn sie euch wirklich Fleisch geben als Reste von dem, was sie gegessen haben, was sie selber gekocht haben, ja, dann lehnt es vielleicht besser nicht ab, sonst denken sie, ihr seid wählerisch oder mögt sie nicht, dann geben sie euch vielleicht gar nichts mehr. Und da ist diese Lücke reingekommen durch diese Art von gut gemeinter Anweisung, aber das hat sich dann auch über diesen Rahmen des Bettelgangs hinaus aufrechterhalten und wie das so ist. Ne? Es gibt ja auch oft einfach Gesellschaften, die sehr viel Fleischkonsum anbieten, auch in Asien. Und ja, dann ist diese Konsequenz des Nichtnehmens von, also des Nichtannehmens von Fleisch als Nahrung, die ist abgesunken. Man müsste übrigens noch, um es abzurunden, erwähnen, weil wir ja vom achtfachen Pfad reden wollten, dass die Ethik sich in drei Aspekte gliedert, nämlich vor allem die Art und Weise, wie man spricht. Ja, das Sprechen, da entscheidet sich ethisches, ja, Denken und dann Sprechen, was man wirklich ausspricht, ja, wie man spricht, zu auf welche Weise man spricht, mit welcher Absicht, aber auch was man sagt und wie man es sagt. Das ist ja auch ganz menschlich selbstverständlich. Also Sprechen kann sehr verletzend sein, Sprechen kann zerstörerisch sein, Sprechen kann auch sehr nährend sein, hilfreich sein, freundlich sein. Ne? Dann re regelrechtes Handeln, was man tut, ja, Taten. Alle Taten haben Konsequenzen. Also da kommt wieder der Karma-Begriff ins Spiel. Es gibt eigentlich keine Handlung, die karmisch unwirksam ist. Also was du wirklich physisch tust, auch schon was du aussprichst, das manifestiert sich auch und das hat auch Wirkung. Also du lebst in einer Welt der karmischen Wirkung. Das schon. Also soweit hat man den Karma-Begriff nicht abgeschafft etwa, da gibt es heute eine säkulare Buddhismusbewegung, die stellt den Karma-Begriff sehr in Frage. Der hat ein paar Tücken und der hat auch ein paar Schwachstellen, glaube ich, aber der klassische Buddhismus stellt den überhaupt nicht so in Frage, sondern sagt, das ist alles Karma, was du erlebst. Du erlebst die Folgen früherer Handlungen und alle anderen auch. Und unsere Handlungen bedingen uns gegenseitig. Wir handeln und alle anderen oder viele anderen, so ein bisschen nach dem Chaos-Prinzip könnte man sagen, erleben auch die Wirkungen der Handlungen der anderen. Ja. Wir leben in einer Welt, wo wir alle gefangen sind von karmischen Handlungen, die allerdings doch, wenn man genau hinschaut, veränderbar wären. Ja. Und vieles geschieht über die physische Tat, aber auch über die Sprache. Und der dritte Aspekt der Ethik ist Lebenserwerb, steht manchmal im achtfachen Pfad, oder auch Lebensweise, so wie du lebst. Weil wenn du einen Beruf hast, dann wirst du die meiste Zeit deines Lebens mit den Taten dieses Berufes verbringen. Ja? Wenn du Bäcker bist, dann bäckst du 10 Stunden Brot am Tag. Und das ist die Hauptsache, die du machst. Ja? Wenn du Soldat bist, Buddha mochte die Soldaten nicht so gern, weil er gesehen hat, wie viel Leid in Kriegen geschieht. Und er hat einige Soldaten bekehrt und auch einige Könige, aber da sprachen wir schon drüber. Und er mochte auch diejenigen nicht, die töten. Also er mochte, das heißt, er mochte sie nicht emotional, aber er dachte, das ist kein rechter Lebenserwerb. Wenn du Metzger bist oder wenn du Jäger bist, damit kannst du den Pfad des Erwachens, den er eigentlich lehrte, nicht gehen. Also den müsstest du erstmal verlassen, ja, wenn du einen Lebenserwerb hast, von dem du erkennst, jetzt im weitesten Sinn, in dem du negative Handlungen begehen musst, dann musst du eigentlich diesen Lebensweg oder diese Lebensaufgabe entweder anders machen oder, wenn das gar nicht geht, aufgeben, um dich einem anderen Lebensinhalt zuzuwenden, ne? Also Lebensunterhalt durch negatives Handeln müsste durchschaut und überwunden werden. Ne? Und es gibt viele Lebensaufgaben oder Lebensformen und Arten, auch seinen Lebensunterhalt zu erwerben, die sind durchaus gut und heilsam und positiv. Und der Buddha lehrte nicht nur für Mönche und Nonnen, das ist auch ein Buch, was ich hier stehen habe, von Fritz Schäfer, einem Altbuddhisten, sagen wir manchmal, aus der älteren Generation. Und da geht es ganz viel darum, was man auch im positiven Sinn alles tun kann. Was nicht zum Hindernis wird auf diesem Weg, sondern im Einklang ist mit dem Dharma und der Ethik, wie sie hier gemeint ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Also da würden mir auch gleich wieder eine ganze Menge Bezüge einfallen zu dem stoischen Denken. Also vom Anfang zum Beispiel dieser Gedanke, richtig zu denken oder auch sehr bewusst zu sein, wie man spricht. Das ist in der stoischen Logik verankert. Ne? Oder es gibt in der Ethik der Stoiker so eine Rollenethik, wo es eben die Frage geht, was ist adäquates Verhalten in der Rolle, in der ich unterwegs bin. Auch die Frage, bleibe ich in der Rolle, gehe ich aus der Rolle raus, was kann ich eigentlich, meine Fähigkeiten, wie kann ich sie gut einbringen und so. Also da kann man tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge Bezüge noch herstellen. Das, was jetzt, glaube ich, noch super spannend wird, ist, was wir ja in der nächsten Folge jetzt noch angucken wollen, nämlich die Frage der Weisheit. Im Stoizismus würde man die innere Weisheit das bezeichnen, weil die ist ja so ein bisschen auch der Leitfaden für all das, ne? Also wenn wir davon sprechen, dass ich die richtige Wahl treffe, dass ich mich auf richtige Art und Weise verhalte und sowas, brauche ich ja ein Bild von Welt, von mir selber, von den Zusammenhängen und all diesen Dingen. Und ich denke, dass das sicherlich Inhalt wird unseres Gesprächs jetzt in der nächsten Folge. Und ich fände es auch besonders spannend, nochmal auf einen Aspekt zu schauen. Du hast ja zum Beispiel auch bei dem Thema meditative Praxis so eine Formulierung verwendet wie, da beobachtet etwas. Also eine Instanz gibt es in uns, die beobachtet und leitet, also die so ein bisschen eingreift. Und da gibt es im Stoizismus den Begriff der Proheresis, der inneren Vernunft, die uns anleiten kann und die da halt auch Entscheidungen trifft und die wir auch entwickeln müssen, noch im weiteren Sinne in unserer Lebenspraxis. Und das wären alles so Punkte, wo ich super gespannt bin, wie wir das nebeneinander stellen und was wir da vielleicht auch an Ähnlichkeiten und Unterschieden dann im dritten Teil von unserem Gespräch da noch dann finden können. Und von daher würde ich jetzt sagen, für heute war das, glaube ich, wirklich ganz toll, jetzt mal schon mal diesen ersten beiden Kategorien, also die Ethik und die meditative Praxis kennenzulernen und auch die ganzen Bezüge zur Stoa. Und ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was für euch beide wichtig wäre als Abschluss? Noch irgendwas, was wir da noch hintersetzen sollten?
Ja, ich mag nur noch mal Dankeschön sagen und sagen, also auch wenn ich jetzt hier Gast sein darf, um über Buddhismus zu sprechen, lerne ich gleichzeitig von euch auch die Begrifflichkeit des Stoizismus und die ganze Einstellung. Und ich denke auch, der Buddhismus hat vielleicht ein paar, nicht Fehler, aber doch ein paar Lücken, zumindest in der Begrifflichkeit. Ich bin zum Beispiel jetzt sehr gespannt, welche Rolle die Vernunft da spielt bei der Weisheit beim nächsten Mal. Denn den Begriff der Vernunft, den vermisse ich zum Teil im Buddhismus ein bisschen, obwohl es den sicher irgendwo gibt.
Okay. Ja, also dann wissen wir ja schon, was vor uns liegt. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, die dann zum Thema Weisheit im Buddhismus und im Stoizismus sich drehen wird.
Ich freue mich auch sehr.
Dann sagen wir mal für heute, bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zack.